ARD.
Wir kennen diese Thematik als Elternvertreter auch. Und dann gibt es irgendwie so Runden, in denen man dann zusammensitzt. Da sitzen dann Lehrkräfte mit drin, da sitzen dann Schülerinnen und Schüler mit drin, da sitzen dann natürlich Eltern mit drin. Und dann fängt man irgendwann an, sich über Elterntaxis zu unterhalten und überlegt, wie bekommen wir das denn hin? Und dann gibt es irgendwie ganz viele Vorschläge. Am Ende findet man irgendwie eine Regelung oder eine Idee davon, wie man damit umgehen will. Und dann hat man aber am Ende 5, 6 Eltern oder Familien, denen es trotzdem komplett egal ist.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Bevor es heute losgeht, haben wir eine Bitte an alle HörerInnen. Wir würden gerne wissen, wie die Schule brennt bei euch wirkt. Hat der Podcast oder einzelne Folgen euer Arbeiten, Denken oder eure Haltung beeinflusst? Vielleicht sogar eine bestimmte Folge? Schreibt gerne eine Mail oder schickt eine Nachricht an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Wir freuen uns sehr über eure Mithilfe. Jetzt geht's los. Was, wenn man nicht nur über Schule reden, sondern sie wirklich mitgestalten könnte? Marco Fechner ist Elternvertreter, Bildungsvernetzer und Podcaster in Berlin. In seinem Format Herr Fechner lädt zum Gespräch, der Bildungspodcast, spricht er mit ExpertInnen, PolitikerInnen und BildungspraktikerInnen darüber, wie unser System besser werden kann. In dieser Folge wollen wir mit ihm die Perspektive wechseln. Nicht Lehrkräfte oder Verwaltung, sondern Eltern und engagierte BürgerInnen als Teil der Schulbewegung. Wir sprechen darüber, wie Beteiligung erfolgreich gelingen kann, welche Hürden Elternvertretungen erleben und wie viel Einfluss auf schulische Entwicklung wirklich möglich ist. Lieber Marco, schön, dass du dabei bist.
Hallo Bob, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien forderte im Juni 2025 öffentlich, dass Eltern, ich zitiere, wieder mehr Verantwortung für die Bildung und Erziehung ihrer Kinder übernehmen müssen. Sie betonte, dass Bildung und Erziehung in der Familie beginnen und diese Verantwortung in den letzten Jahren, ich zitiere nochmal, ein bisschen in Vergessenheit geraten sei. Prien warnte, ein Staat, der in diesem Bereich alles leisten wolle, sei überfordert. Sie kritisierte zum Beispiel die fehlende Zuwendung, zu wenig Vorlesen und zu viel Handynutzung bei Eltern und machte klar, dass zunächst die Eltern gefordert seien, bevor Staat und Schule einspringen. Gerade im Hinblick auf deine Rolle bei der Elternvertretung, wie ist dein Standpunkt dazu?
Es ist schön, wenn sie das fordert.
Okay.
Also wir brauchen gar nicht darüber reden, dass Eltern natürlich eine Verantwortung für ihre Kinder haben und dass Eltern natürlich irgendwie auch eine Verantwortung dafür haben, dass ihre Kinder in der Schule mitkommen und so viel Wissen und so viel Erfahrung wie möglich im Laufe dieser Kindheit und Jugend mitnehmen, um dann gut in die sozusagen ins Leben irgendwann zu starten. Was aber tatsächlich in der Forderung ein bisschen übersehen wird, ist, das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit. Es gibt tatsächlich wenig Länder in der OECD, bei denen der Bildungserfolg so maßgeblich von den Elternhäusern abhängig ist, wie Deutschland. Das heißt also, dass eigentlich die Aussage, wir wollen noch mehr Verantwortung an die Eltern zu übertragen, eigentlich ein Stück weit Resignation ist. Mhm. Gegenüber dem Auftrag, den man gegenüber Kindern hat, die halt vielleicht diese Unterstützung von zu Hause nicht bekommen. Also gerade bei denen müsste die Schule ja mehr leisten, als sie es kann und tut. Also insofern halte ich von der Forderung, ehrlich gesagt, wenig.
Das geht ja in die Richtung, wie Aladin Elmar Falani in seinem Buch Kinder, Minderheit ohne Schutz argumentiert. Er sagt ja im Grunde genommen, Schule leistet jetzt schon viel, muss aber noch mehr leisten, damit im Grunde genommen die Bildung vom Elternhaus abgekoppelt ist, weil eben die Lebensrealitäten sich so verändert haben, dass zum Beispiel Alleinerziehende, dann Menschen in prekären Verhältnissen es einfach nicht schaffen, eine Art von Begleitung eben beizusteuern, wie es zum Beispiel AkademikerInnen tun. Also mit anderen Worten, muss Schule tatsächlich eigentlich noch mehr leisten.
Na, ich würde sagen, Schule muss an vielen Stellen vielleicht anders arbeiten. Mhm. Also ich kenne ja diese Diskussion, ne? Dann gibt's halt irgendwie so die Forderung, wir wollen ein neues Fach oder wir wollen irgendwie eine andere Stundentafel oder ne, so ganz viele Sachen, wir wollen jetzt irgendwie den Ganztag und so weiter und so weiter, wo ja immer auch gute Gedanken dahinter stehen. Mein Gedanke dazu ist einfach ganz oft, und da bin ich auch froh eigentlich über dieses Konzept eigenständige Schule, dass man sagt, okay, die Schule kommt in diese oder wird in die Situation gebracht, sich mit ihrer Schulgemeinschaft wirklich mal intensiv zu befassen. Und zu gucken, was brauchen wir hier eigentlich vor Ort, weil das ist jetzt auch keine Neuigkeit. Schulen und Schulgemeinschaften sind divers, sowohl in sich als auch sozusagen, wenn man sie gegenüberstellt. Und dafür brauchen Schulen einfach sämtliche Ressourcen, um dieser Diversität am Ende gerecht zu werden. Deswegen bin ich halt kein Fan von irgendwelchen Pauschalforderungen.
Mhm. Wenn es um Eltern geht, wird ja oftmals darauf hingewiesen, dass es viele gibt, die zu viel tun. Ganz typisch in der Landesschau vom SWR vom 28.10.2024 geht es um Elterntaxis vor den Grundschulen. Mhm. Ein Thema, das auch schon von diversen Medien aufgenommen wurde. Wir hören mal ganz kurz rein.
Bevor die Schranke installiert wurde, versuchte man es mit einer eigens eingerichteten Parkzone für Elterntaxis. Mit mäßigem Erfolg. Als Konsequenz folgte vor ein paar Monaten die Schranke. Immerhin 35.000 Euro hat die Stadt dafür in die Hand genommen. Das Thema sorgt für Diskussionen.
Ich finde es nicht sinnvoll, sorry. Ich lade mein Kind auf der Straße hier ab. Da muss ich immer hier warten irgendwo, dass mein Kind bis es in die Schule reingeht. Nee.
Also für die Kinder ist es ja viel mehr Sicherheit. Also, und das sollte zählen. Also, ja.
Generell finde ich es blamierend, dass Eltern nicht reif genug sind, ihre Autos irgendwo anders zu parken oder gar zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu fahren.
Jahrelang parkten in der Straße die Elterntaxis auf beiden Seiten, wendeten und versperrten den Weg. Dank der Schranke können die Kinder jetzt gefahrlos die letzten paar Meter per Rad, Roller oder zu Fuß zurücklegen. Eine echte Erleichterung. Doch mit der Schranke ist das Ende der pädagogischen Fahnenstange noch lange nicht erreicht.
Schulweg ist immer Thema, auch Anfang des nächsten Schuljahres. Wie komme ich zur Schule? Und dort auch die Kinder hin zu erziehen, dass sie es selbstständig machen und vor allem auch die Eltern dahin zu erziehen.
Ein weiter Weg. Bis dahin hilft die Schranke bei der Erziehung von Eltern und Kindern.
Lieber Marco, dieses Thema ploppt immer wieder auf. Kannst du das nachvollziehen oder ist das so ein Thema, wo du sagst, Mensch, jetzt lasst uns doch mal eine Regelung finden und es dann wirklich für immer archivieren?
Also dieses Thema Elterntaxi ist halt recht so ein Dauerbrenner, ne? Aber das ist halt für mich wieder so ein klassischer Fall. Nicht jedes Problem muss von der Schule gelöst werden. Also ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel, jetzt gerade mit diesen Elterntaxis. Ihr kennt diese Thematik als Elternvertreter auch. Und dann gibt's irgendwie so Runden, in denen man dann zusammensitzt. Da sitzen dann Lehrkräfte mit drin, da sitzen dann Schülerinnen und Schüler mit drin, da sitzen dann natürlich Eltern mit drin. Und dann fängt man irgendwann an, sich über Elterntaxis zu unterhalten und überlegt, wie bekommen wir das denn hin? Und dann gibt es irgendwie ganz viele Vorschläge. Am Ende findet man irgendwie eine Regelung oder eine Idee davon, wie man damit umgehen will. Und dann hat man aber am Ende 5, 6 Eltern oder Familien, denen es trotzdem komplett egal ist. Die sich einfach nicht dran halten. So, die Frage, die sich in so einem Fall bei mir einfach stellt, ist, worum geht's eigentlich? Es geht um Verkehrssicherheit. Und die Verkehrssicherheit ist nicht die Aufgabe der Schule.
Sondern der jeweiligen Stadt.
Der Kommune, der Stadt, des Bezirks hier in Berlin in dem Fall. So, und da müsste man dann einfach ganz klar sagen, wie an jedem Verkehrsknotenpunkt, der ein Unfallschwerpunkt ist, wir führen hier einfach Sicherheitsmaßnahmen ein. Also, da käme ja auch nie jemand auf die Idee, an einer regulären Straße, wo beispielsweise immer wieder Kinder mit Autos irgendwie kollidieren, zu sagen, dann sollen sich die Kinder und die Autofahrer mal an einen Tisch setzen und sich überlegen, wie sie da an der Ecke weniger Unfälle produzieren. Sondern dann gibt's natürlich irgendjemand im Idealfall, der sagt, wir haben hier einen Verkehrsdezernenten, regel das.
Okay, aber wenn das Problem doch tatsächlich immer wieder aufploppt, dann heißt das ja im Umkehrschluss, wird ja nicht gemacht. Warum nicht?
Das ist eine gute Frage, weil Menschen unterschiedlich sind, würde ich mal sagen. Also Ich find diese Frage gerade bei Elterntaxis wirklich müßig. Warum halten sich Eltern nicht dran? Warum halten sich andere Eltern dran? Ich stecke nicht in deren Köpfen. Mir ist es halt einfach wichtig am Ende bei so einem Thema, dass das Problem am Ende gelöst wird. Und da muss ich einfach mal auch ganz klar sagen, die Straßenverkehrsordnung ist kein Sitzkreis.
Dann werden wir mal ein bisschen breiter. Ich meine, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, du bist eine Elternvertretung und jeder denkt sich da irgendwas bei. Aber was heißt denn das eigentlich konkret? Vielleicht auch so ein bisschen aufgespalten. Bist du von dir selbst aus aktiv oder bist du sozusagen auch Repräsentant der Eltern, wenn sie eben Problemlösungen in Bezug auf verschiedene Bereiche fordern? Wie kann man sich das vorstellen von deiner Rolle?
Oh ja, die Frage ist jetzt ganz groß, wie viel Zeit haben wir?
Du hast 27 Sekunden. Nein, Quatsch, du kannst es ruhig kurz ausführen.
Ich habe 27 Sekunden, alles klar, gut. Ich fasse jetzt mal ganz kurz zusammen. Also ich kann jetzt erstmal sozusagen nur, wir haben ja 16 Bundesländer, insofern kann ich jetzt auch nicht pauschal für alle sprechen. Und auch diese Bundesländer in sich sind sehr unterschiedlich. Und das Gymnasium, an dem ich zum Beispiel Gesamtelternvertreter bin, unterscheidet sich auch von anderen Berliner Schulen in Zusammensetzung, Milieu, wie auch immer. Also ganz grundsätzlich ist, ich bin Gesamtelternvertreter an dieser Schule und meine Aufgabe ist es, die Sitzung der Gesamtelternvertretung zu organisieren. Das ist erstmal das, was im Schulgesetz drin steht. Das heißt, ich veranstalte ein paar Mal im Jahr diese Sitzungen, auf denen wir dann zusammenkommen und bestimmte Themen beraten. Und dann ist immer die Frage, okay, welche Themen haben wir hier gerade? Wohin kanalisieren wir das? Ist das eine Frage, die wir innerhalb der Schulgemeinschaft lösen können? Oder ist das eine Frage, die woanders hin muss? Das ist dann sozusagen der Auftrag, der aus diesen Sitzungen entsteht. Aber bei der Frage, wie man das sozusagen am Ende kanalisiert, da bin ich dann trotz allem relativ frei. So. Also es gibt in dem Sinne keine Durchführungsanweisung, die regelt, wann sich ein Elternvertreter wie zu verhalten hat.
Ich habe das ja gerade, bevor die Folge angefangen hat, habe ich gefragt, was für eine Wirkung hat vielleicht dieser Podcast bei euch? Die Wirkungsfrage finde ich in allen Bereichen total spannend. Denn gerade im pädagogischen Bereich ist das nicht ganz so leicht zu evaluieren. Also selbst im Klassenraum nicht. Bei einem Unternehmen ist es da anders. Ne? Man hat eine bestimmte, man fällt eine Entscheidung und dann kommt entweder mehr Geld rein oder weniger und dann weiß man, okay, es war wirksam oder nicht. Also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen vereinfacht, aber dennoch. Wie schätzt du die Wirkung ein, die vielleicht dieses Gremium hat und die Eltern auch als Stimme haben? Vielleicht Klammer auf, auch in Bezug darauf, dass das ja nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist. Also wenn wir zum Beispiel innerhalb von Klassen ElternvertreterInnen suchen, dann kann man immer ganz interessant beobachten, wer so wegguckt, unterm Tisch verschwindet, aus dem Fenster springt. Ja, natürlich sozusagen nur bei
in der ersten. Sich so eine Unsichtbarkeitsdecke überwirft.
Richtig, genau, all sowas. Also wie, wie ist da so die Wirksamkeit oder kannst du sie überhaupt in irgendeiner Weise auch messen, sage ich mal?
Messen wird ganz schwierig. Also das ist ja kein, ne, das ist ja nicht wie bei einem normalen Arbeitsprozess, dass du sagst, ich gebe vorne irgendwie das rein und irgendwie das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Sondern Elternvertretung ist ja immer ein Teil von Aushandlungsprozessen. Was, glaube ich, einfach oft unterschätzt wird im Zusammenhang mit Elternvertretung, ist so die Langfristigkeit von verschiedenen Themen. Ne, also weißt du ja selber als Lehrkraft, Schulentwicklung ist keine Frage von einem halben Jahr, sondern Schulentwicklung, das sind Fragen von eher 3 bis 4 bis 5 Jahren. So. Und am Ende ist auch eine Elternvertretung nur ein Gremium von mehreren in so einer Schule. Das heißt also, das ist so ein bisschen mein Fazit jetzt nach mittlerweile 13 Jahren Gesamtelternvertretung sozusagen in Kitas und Schulen. Du kannst eigentlich am Ende eines Prozesses immer nur überlegen, wo wären wir jetzt beispielsweise, wenn ich damals beispielsweise diesen Impuls nicht reingegeben hätte.
So. Machen wir das mal konkret. Also vielleicht, also muss jetzt ja keine eigene Lobhudelei machen, aber so innerhalb der letzten 13 Jahre irgendetwas, was du vielleicht auch zusammen mit den Eltern angestoßen hast. Und nochmal, also wirklich so konkret es geht, ja, dass jemand klopft an die Tür, kommt rein und sagt, Marco, uns fehlt hier eine Treppe. Oder ich weiß nicht was. Also du weißt schon, ne? Also irgendein Prozess, wie der sich dann entwickelt hat und was am Ende rausgekommen ist.
Okay, ich greife mal ein paar Jahre zurück in meine Grundschulzeit. Wir hatten damals die Feststellung, dass wir im schulischen Ganztag einfach zu wenig Angebote hatten, die einfach kostenfrei waren, um für bestimmte Kinder einfach erreichbar zu sein. So dass wir bestimmte Kinder einfach ausgeschlossen haben von Angeboten. Und da war dann der Punkt, okay, wie bekommen wir das gelöst?
Aber sag kurz, wieso waren die dann ausgeschlossen, die Kinder?
Naja, weil die kostenpflichtig waren. Also das waren Angebote, die nachmittags durchgeführt wurden von externen Trägern oder von Vereinen, wo wir einfach aber auch gemerkt haben, okay, das wäre natürlich cool, wenn die Schülerinnen und Schüler daran auch teilhaben können. Und dann war die Frage, okay, wo kommt A, das Geld her und wie bekommen wir sozusagen einen Teil von dem Topf, wen müssen wir am Ende davon überzeugen, dass es das wert ist, einen Teil von einem bestimmten Topf zu nehmen, um damit diese Angebote quer zu finanzieren. So. Und das sind aber auch Sachen, das dauert dann unter Umständen mal einen Moment, weil du dann natürlich erstmal Leute überzeugen musst, dass sie von diesem Topf dir, und weißt du selber, Finanzen in Schulen sind ohnehin immer sehr begrenzt, dass es das wert ist, da was rauszunehmen und für die genau dieses und dieses Angebot zu reservieren.
Und dann hat es aber geklappt?
Es hat am Ende geklappt. Wie? Es hat am Ende geklappt, wie? Aber das, bitte, naja, über die schulischen Gremien, Gesamtelternvertretung, Schulkonferenz, und dann triffst du am Ende einen Beschluss. Nachdem du vorher miteinander gesprochen hast, mit Schulleitung, mit der Lehrkräftevertretung, das ist halt der klassische Weg.
Aber, weißt du, ja, das ist klar, aber weißt du, was mich so interessiert, ist das, ist das konkrete Wie? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also jetzt, liebe Schulträgerinnen und Schulträger, weghören. Mir ist aufgefallen, also es ist eigentlich auch kein Geheimnis, ich spreche es einfach mal so aus, mir ist aufgefallen, wenn Schulen irgendwas brauchen und wollen und der Schulträger ist mit im Boot, dann muss man immer mitdenken, was der Schulträger davon hat. Und wenn es ein Pressefoto ist, mit einem Presseartikel darüber, wie unglaublich innovativ dieser Schulträger ist, das den Schulen zur Verfügung gestellt zu haben. Also sozusagen einfach irgend sowas fordern, ist schwierig, aber das zu fordern und zu sagen, übrigens, und wenn ihr uns das zur Verfügung stellt, dann seid ihr auch super toll und ihr werdet auch so wahrgenommen. Also sozusagen von der Strategie her. Genau. Ist das vergleichbar? Weil wieso sollten die Leute dann diese Angebote finanzieren, wenn die sagen, also da muss man halt ein Jahr lang betteln, okay, aber...
Okay, da sind wir bei einer der vielen Feinheiten von Elternvertretung, die am Anfang komplett unterschätzt werden. Aha. Also es gibt so, und das ist auch komplett normal, also so ging es mir damals auch. Ich bin nach der Kita-Zeit, bin ich in die Schule gekommen, habe gesagt, ich will mich in der Elternvertretung engagieren. Und dann denkst du halt, du organisierst quasi die Sachen, auch die im Klassenraum deines Kindes passieren. Mhm. Du denkst über Bildung nach, du denkst über gelingende Kindheit nach und so weiter. Am Ende ist aber so eine Schule irgendwie eine Behörde mit angeschlossener Bildungseinrichtung. So, das heißt, du fängst erstmal an, dich damit zu beschäftigen, okay, was ist ein Schulträger? Was sind innere Schulangelegenheiten? Wo gibt's Budgets? Wer hat welche Hoheit über welche Töpfe? So, und darüber erstmal nachzudenken. Und in dem konkreten Beispiel war es zum Beispiel so, dass wir den Schulträger gar nicht gebraucht haben, weil es ein schulinternes Budget war. Mhm. Also das gab, also natürlich kam dieses Geld sozusagen vom Schulträger, aber das war in unserer eigenen Bewirtschaftung gewesen. Das heißt, das war ein reiner schulinterner Aushandlungsprozess am Ende. Geben wir jetzt Geld dafür aus oder geben wir Geld dafür aus? Mhm. Aber ja, wenn du halt über den Schulträger gehst, dann brauchst du nochmal andere Hebel. Hm?
Das, was du jetzt aber gerade beschrieben hast, das ist ja ein Schulentwicklungsprozess, der bei dem man erstmal grundsätzlich auch die Weite des Blickes haben muss, dass Solidarität in der Schulgemeinschaft wichtig ist. Also mit anderen Worten, es hat ja wahrscheinlich auch Leute nicht betroffen. Was sind denn so noch konkrete Probleme, die du in deiner alltäglichen Arbeit besprechen musst oder du hast gerade gesagt, aushandeln?
Na, erstmal, also ich würde mal sagen, die wichtigste Aufgabe ist erstmal Elternperspektiven überhaupt sichtbar zu machen.
Sind die nicht sichtbar?
Na, zumindest nicht automatisch sichtbar. Mhm. Also es gibt so eine, also ich will es gar nicht verallgemeinern, das wäre einfach der Sache auch überhaupt nicht dienlich. Aber das gibt halt tatsächlich, habe ich festgestellt, ist relativ weit verbreitet unter Schulpersonal die Ansicht, naja, wenn es den Lehrkräften gut geht und wenn die gut arbeiten können, dann geht es natürlich auch den Kindern gut und dann haben die Eltern auch keine Probleme. Mhm. So, und dem ist ja faktisch nicht so. Also die Interessenlage von Eltern oder die Perspektivlage von Eltern ist natürlich eine komplett andere als die von Lehrkräften. Mhm. So, und das hat ganz viele Gründe, das würde jetzt, glaube ich, viel zu weit führen. Aber ein kurzes Beispiel, ich hatte mal ein Gespräch mit einer Lehrkraft, die so ein bisschen noch überzeugt werden musste von dem Mehrwert von Elternvertretung. Und die sagte, sie braucht eigentlich keine Elternvertretung, weil sie ja selber Mutter ist. Mhm. So, und das ist so ein Punkt, wo ich dann einfach sagen muss, nee, also ja, Lehrkräfte sind auch Eltern, aber Eltern sind ja keine homogene Gruppe. Mhm. So, das heißt also, du musst einfach gucken, was sind so die verschiedensten Perspektiven von Eltern und die dann in irgendeiner Art und Weise zusammenführen und die dann wiederum adressieren. Also so ein ganz klassisches Beispiel, wann finden Gremiensitzungen statt, an denen auch Eltern teilnehmen dürfen? Mhm. Ganz banal. So, Lehrkräfte sagen für sich natürlich, ich hätte das ganz gerne am Ende meines Unterrichts, was ja dann so gerne gegen 14, 14.30 ist, wo dann aber Eltern sagen, ja, kann ich nicht, da bin ich selber noch arbeiten. Mhm. So, dasselbe kannst du halt mit sozioökonomischen Fragen übersetzen. Ne? Eine Lehrkraft ist beispielsweise, sind halt studierte Menschen, die jetzt auch nicht schlecht verdienen in aller Regel. Die haben natürlich einen komplett anderen Lebensstil als Eltern, die beispielsweise im Bürgergeld stecken. Mhm. So, das heißt nicht, dass sie sich da nicht reinversetzen können, aber die Perspektive haben sie nicht automatisch.
Kannst du weitere Punkte nennen, wo die sozusagen innerhalb der letzten 13 Jahren immer wieder aufgekommen sind, was so typische, du hast gerade von Interessenlagen der Eltern gesprochen, mhm. Also du hast gesagt zum Beispiel, ja, sowas, wann gibt es eigentlich ein Treffen, wie werden wir einbezogen, was gibt's da noch?
Also kannst du vielleicht nochmal konkretisieren irgendwie?
Was ich zum Beispiel spannend finde, wenn es um Eltern und Lehrkräfte geht, höre ich ganz häufig, dass die Kommunikation so ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich weiß nicht, ob das innerhalb von Elternkreisen auch so ist, aber also Kommunikation ganz in dem Sinne so, man kriegt eine Mail und da hat jemand zwar drauf geachtet, was er möchte, aber nicht unbedingt auf den Ton.
So. Okay, ja bin, genau, der Klassiker. Hm?
Ja, und ich bin da mittlerweile gar nicht mehr so, also mich triggert das nicht, aber es gibt KollegInnen, die triggert das total und die schreiben dann entsprechend zurück und dann eskaliert das so und dann denke ich mir, warum eigentlich, Mensch, also irgendwie, wir haben ja eigentlich eine Erziehungspartnerschaft, wie es in den Schulgesetzen oft heißt, bringt doch nichts so, ne? Ist sowas auch was diskutiert wird, so meine ich das.
Ja,
also solche Punkte, die immer wieder kommen. Kommunikation zwischen den Lehrkräften, keine Ahnung, Notengebung und so weiter.
Ja, also dieses Thema Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften ist ein Dauerthema. So, ohne Frage. Und das hat aus meiner Sicht irgendwie ganz viele Ursachen. Das eine ist natürlich, dass jeder so sein Päckchen mit sich schleppt, ne? Das gibt erzähle ich jetzt auch an sich nichts Neues. Aber es gibt natürlich Eltern, und alle Eltern haben irgendwann mal Erfahrungen mit Schule gemacht, die vielleicht noch ihr eigenes Päckchen aus der eigenen Schulzeit mitschleppen und vielleicht so ein Lehrkräftebild vor sich haben. Dann kommt noch dazu, dass Schule, auch wenn wir von Erziehungspartnerschaft reden, trotzdem eine sehr hoheitliche Organisation ist. Auch nach außen hin, und das ist auch was Eltern merken, wo viele Eltern dann einfach an einer Stelle mit Unsicherheit vielleicht reagieren gegenüber der Institution. Oder aber sozusagen mit einer gewissen Grundaggressivität, das gibt's natürlich auch. Mhm. Was einfach wichtig ist, was man anerkennen muss auf beiden Seiten, das ist Elternarbeit und die Kommunikation zwischen Eltern und Schule ist vor allem erstmal Beziehungsarbeit. So, also man muss sich gegenseitig aufeinander einlassen, man muss sich ein Stück weit kennenlernen wollen. So, das gilt für beide Seiten am Ende, ne? Also ich muss in der Lage sein, als Elternteil anzuerkennen, dass meine Lehrkraft nicht die Organisation ist, sondern erstmal eine Person. Und das Gleiche ist natürlich auch auf der anderen Seite, ne? Also du sagtest ja gerade, es gibt einfach Lehrkräfte, nehme ich auch wahr, die haben eine gewisse Scheu, stellenweise vielleicht sogar Angst, stellenweise vielleicht auch eine Ablehnung gegenüber Eltern, weil sie vielleicht aber auch einfach gar nicht wissen, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt anfassen? So, ne? Wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit Eltern um? So, und das ist so ein, oder was erwartet mich jetzt, wenn ich dem Elternteil irgendwie das und das sage? Was passiert dann? Mhm. Und da würde ich mir einfach, ich glaube, da müssen einfach die betreffenden Akteure einfach wesentlich mehr miteinander reden. Ich habe zum Beispiel ganz konkret mir irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, ich bin natürlich bei jedem Elternabend mit dabei, sozusagen aus eigenem Antrieb, aber natürlich auch, weil ich der Elternvertreter bin. Aber wenn Elternsprechtage angesetzt werden, wo einfach jede Lehrkraft Termine ansetzt, habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, okay, ich setze mich einfach mit jeder Lehrkraft mal zusammen, die ich an dem Tag greifen kann. Und im Laufe der Zeit will ich einfach alle Lehrkräfte meines Kindes irgendwann mal kennenlernen, einfach um mal miteinander ins Gespräch zu kommen und so ein Gespür füreinander zu entwickeln. So, dass man einfach merkt, so okay, der ist halt irgendwie hier nicht nur der Typ, der hier irgendwie vielleicht Gesamtelternvertreter ist oder der Elternvertreter ist oder der vielleicht eine Erwartung an die Institution hat, sondern dem kann man in die Augen gucken, mit dem kann man reden. Und die Zeit muss man sich gegenseitig einfach auch nehmen und geben.
Sind solche Elternabende beziehungsweise Elternpflegschaften beziehungsweise Elternpflegschaftssitzungen, ich habe mich letztens aus Gründen damit nochmal ein bisschen auseinandergesetzt und gemerkt, dass nichts an Schule auch nur mal den gleichen Namen hat, aber ich glaube, bei Elternabenden wissen wir es, eigentlich noch zeitgemäß? Also, weil ich habe manchmal die Wahrnehmung, dass das, worum es geht, oftmals so ein Vortanzen ist. Also ich weiß nicht, ob das in Berlin auch so ist. Ne? So die ersten Elternabende, dann kommen die Lehrkräfte rein und erzählen, was machen wir so dieses Schuljahr. Dann gibt es immer Eltern, die schreiben mit. Wo ich manchmal ganz gerne fragen würde, ist das jetzt ernsthaft so, dass du dann jetzt nochmal da drauf guckst, was der Lehrer in Physik im Februar macht? Ich kann es mir nicht vorstellen. Letzten Endes fühlt sich das für mich immer so an wie so ein soziales Beschnuppern, ja? Also ich will eigentlich nicht wissen, was der Lehrer über Physik sagt, sondern ich will wissen, wie er redet, damit ich weiß, wie ich das einordnen soll, wenn mein Sohn, meine Tochter mir das hinterher erzählt. Und dann denke ich aber, wenn das so ist, könnte man das nicht eigentlich anders machen? Oder du siehst das ganz anders und sagst, eigentlich ist das total sinnvoll.
Also ich stell mal eine Gegenfrage, sind Lehrkräftekonferenzen noch zeitgemäß?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und das, was ich hier vorschlagen würde und was ich jetzt nur tue, weil ich ja gerade beurlaubt bin, wäre zum Beispiel, dass alle Informationen, die man schriftlich vermitteln kann, dass die schriftlich vermittelt werden, aber dass unter die E-Mail dann ein Multiple-Choice-Test kommt, der beweist, dass jeder das auch gelesen hat. Und ich weiß, das ist völlig bescheuert und unsinnig, das so zu sagen, aber ich glaube, da könnte man sich sehr, sehr viel Zeit mit sparen, weil in der Tat, Marco, wie du sagst, Lehrkräfte, die 2,5 Stunden darüber diskutieren, ob man jetzt irgendwie um 7.40 Uhr die Türen aufmacht oder um 7.45 Uhr oder was es da an wichtigen Fragen gibt, ist eine unglaubliche Verschwendung von Zeit und Personal.
Also ja, ich komme mal ganz kurz auf das Thema Elternvertretung dann an der Stelle wieder zurück. Danke für die Antwort. Finde ich interessant.
Gerne.
Ich werde mit dieser Abwägung tatsächlich selber nicht fertig. Ich nehme das ja selber wahr. Ne? Du hast ja gerade beschrieben, du hast auch unter Eltern sehr, sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen oder auch sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Auch an so einen Elternabend oder eine Elternvertretungs-Elternpflegschaftssitzung, je nachdem, wie das vor Ort auch jeweils heißt. Und du kriegst nie alle an den gleichen Punkt. Davon muss man sich wirklich verabschieden. Ne? Also deswegen bin ich auch, glaube ich, auch ehrlich gesagt nicht so Multiple-Choice-mäßig, dass das irgendwas bringt, sondern du musst am Ende, es wird auch so ein Stück weit Verantwortungsübergabe. Meine Aufgabe als Gesamtelternvertreter oder Elternpflegschaftsvorsitzender, wie du anders heißt, ist es quasi, diese Informationsströme zusammenzuführen und die dann jeweils weiterzugeben. Ich kann aber keinen Einfluss mehr darauf nehmen, was machen denn die einzelnen Elternvertretenden in ihren jeweils einzelnen Klassen mit diesen Informationen. Das kann ich nicht nachhalten, das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Und das ist dann auch ein Stück weit deren Verantwortung. Also wie gesagt, da muss man sich, glaube ich, von verabschieden. Du kannst doch Eltern nicht zu irgendwas verpflichten, weil sie alle eine unterschiedliche Erwartung haben, alle einen unterschiedlichen Kenntnisstand haben. Du kriegst sie auch nicht alle auf denselben Kenntnisstand.
Ja, mich interessierte das auch vom Format. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel mit Micha Palesche gesprochen, der in seiner Karlsruher Schule den Roten Salon etabliert hat, wo Eltern mit Lehrkräften und SchülerInnen zusammen Schulentwicklung machen. Und das fand ich deshalb so interessant, weil eben, dass das, so wie ich das verstanden habe, das Setting auch gesprengt wurde, das man oft hat, wenn man zum Beispiel so einen typischen Elternabend hat. Ne? Also Lehrer kommen rein, erzählen einen, was sie machen, machen die Notentransparenz und gehen wieder raus. Und am Ende ist, also habe ich oft nicht das Gefühl, dass man so das Gefühl hat, dass hier tatsächlich so eine konstruktive Zusammenarbeit stattgefunden hat, wie sie sein könnte, wenn Eltern wirklich auch einbezogen werden. Ich nenne mal ein positives Beispiel. Es gibt jetzt zum Beispiel an der Schule, an der ich arbeite, den Marktplatz der Berufe. Da werden Eltern mit eingebunden, die dann ihre Berufe vorstellen in so einer Art Speed-Dating mit den SchülerInnen und sowas. Und das finde ich total gewinnbringend. Also es gibt Formate, die ich total gewinnbringend finde auf der einen Seite. Mhm. Und dann aber eben auch Formate, wo ich immer danach so denke, hätten wir uns jetzt dafür 3 Stunden zusammensetzen müssen.
Mhm. Ich glaube, da muss man an der Stelle einfach tatsächlich ein Stück weit unterscheiden und auch anerkennen, dass Eltern auf verschiedene Formate unterschiedlich anspringen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst so eine Veranstaltung zum Thema berufliche Orientierung, dann ist das eine gute Sache. Da wirst du viele Eltern mit ansprechen. Das ist aber eigentlich nicht die Aufgabe von Elternvertretung, weil Elternvertretung ist ein Teil der Schulentwicklung. So. Und da kriegst du aber auch nur einen begrenzten Kreis von Elternvertretenden wiederum dafür motiviert, sich langfristig mit Begrifflichkeiten wie schulinternes Curriculum auseinanderzusetzen.
Was bei Lehrkräften übrigens auch so ist.
Das hast du jetzt gesagt.
Das habe ich jetzt gesagt, genau.
Genau. Also damit muss man am Ende einfach arbeiten. Also mir hat mal jemand gesagt, in meinem Podcast wiederum, man muss halt mit den Leuten tanzen, die im Saal sind. Und muss sich am Ende ein Stück weit darauf verlassen, dass die da sind, in der Lage sind, die Perspektiven ihrer jeweiligen Interessengruppe sozusagen zu transportieren. Das ist, glaube ich, das, womit man halt am Ende einfach umgehen muss.
Im ganz kurzen Vorgespräch hatten wir es ganz kurz auch von Corona. Während der Corona-Zeit wurden ja ganz viele digitale Kommunikationsmöglichkeiten in Schulen auch etabliert, obwohl ich zugeben muss, dass ich mit einem Lächeln immer mal wieder im Vortrag noch darauf hinwies, gestern erst, ehrlich gesagt, beim Ganztagsschulkongress, dass es im Jahre 2021 im Januar die dicke Headline gab, Berliner Lehrer haben jetzt E-Mails. Was mich damals sehr belustigt hat, weil ich so dachte, irre, wir sind im Jahre 2021 und Lehrer bekommen tatsächlich so eine neue Form der Kommunikation. Was ich eigentlich sagen will, ist, diese, ja auch nicht überall stattgefunden, aber jedenfalls diese digitale Entwicklung, wo es ja wirklich nur in Anführungsstrichen um Digitalisierung und nicht um Digitalität geht, etwas verändert in der Elternarbeit und auch in der Kommunikation zwischen den Lehrkräften und den Eltern?
Also fällt mir schwer, das tatsächlich pauschal zu beantworten. Wie gesagt, ich habe jetzt Opus meinen nicht ganz kleinen Ausschnitt, aber der ist natürlich nicht allumfassend. Was ich zumindest sagen kann, ist, dass mittlerweile ja eine ganze Menge Apps auf dem Markt sind, die von Schulen genutzt werden für die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften und auch Schülerinnen und Schülern. Und die sind tatsächlich hilfreich, wenn man sich als Schule darauf konzentriert, eine App zu nutzen und nicht 3.
Aber bleiben wir ganz kurz trotzdem nochmal bei Digitalisierung. Es gibt ja gerade dieses...
Na, das ist ein Teil von Digitalisierung.
Ja, genau. Genau. Aber sozusagen etwas weiter. Die Frage um Smartphone-Verbote ist ja... ich bin da gleichzeitig in der Debatte drin. Gleichzeitig nervt es mich auch, weil ich mir immer mal wieder wünschen würde, dass reale Probleme, die wir auch haben, mal medial so großflächig besprochen würden wie dieses Smartphone-Verbot. Ja, dann denke ich manchmal, okay, jetzt haben wir das Smartphone-Verbot besprochen und jetzt lass uns doch mal über Lernen im 21. Jahrhundert reden oder über Lehrkräftemangel und so weiter und so fort. Egal. Jedenfalls, Smartphone-Nutzung und Smartphone-Verbote hat ja auch viel mit Elternarbeit zu tun. Weshalb ich so einem grundsätzlichen Verbot in der Schule immer sehr kritisch gegenüber bin, ist, weil ich kurz gesagt sage, ist halt ein Problem, wenn Schule nicht darf und Eltern nicht können, weil die Schülerinnen und Schüler haben es ja trotzdem. Was kommen da für Signale auch aus der Elternschaft in Bezug auf dieses Thema?
Gemischte Signale. Also das sind tatsächlich gemischte Signale und da unterscheidet sich die Debatte auch, glaube ich, in der Elternschaft nicht groß von der Debatte, die im öffentlichen Raum geführt wird. Also das ist eine sehr laute Diskussion. Das ist natürlich eine Diskussion, die auch sehr plakativ geführt werden kann, weil halt eben einfach auch jeder eine Position dazu hat.
Wie würdest du es machen, wenn du jetzt, sagen wir mal, politisch entscheiden könntest, direkt aus der Kultuspolitik?
Also ich würde es den Schulen tatsächlich am Ende überlassen, weil die Schulen kennen ihre Schulgemeinschaften. Und die Schulen müssen am Ende ja vor Ort auch damit umgehen. Und also, was jetzt die Frage von Smartphone-Verboten in der Schule betrifft, würde ich sagen, regelt das innerhalb eurer Hausordnung. So haben wir bei uns an der Schule auch gemacht, dass wir gesagt haben, okay, die und die Jahrgänge dürfen, die und die Jahrgänge dürfen nicht. Da haben wir dann das auch so ein bisschen von der Frage abhängig gemacht, wie weit sind die jeweils in den einzelnen Jahrgängen mit der Medienbildung schon, die aus der Schule kamen. Ansonsten finde ich, adressiert diese Diskussion auch am Ende wieder die Falschen. Also das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, ne? Nicht jedes Problem muss in den Schulen gelöst werden. Mhm. Wenn ich weiß, dass wir ein Problem mit Algorithmen der Plattformen haben, aus vielen Gründen, das würde jetzt, wie gesagt, zu weit führen wieder, wenn ich das ausführe, aber wir haben einfach diese Probleme mit den Algorithmen, die machen süchtig, die führen zu ganz vielen merkwürdigen Polarisierungen, dann ist das ein Problem, was ich von den Plattformen lösen muss. Ist also eine politische Aufgabe. So, und ja, die kann ich halt am Ende nicht den Schulen ausdrücklich überhelfen und sagen, jetzt regelt das mal im Rahmen von Medienkompetenz. Medienkompetenz ist wichtig.
Ja, aber das Problem ist, Marco, das Problem an dieser Argumentation ist, ich würde dir hundertprozentig zustimmen, dass das Problem woanders ist und dass wir im Grunde genommen den Kindern und Jugendlichen Karate beibringen, damit sie nicht überfallen werden, weil das Überfallen eine Monetarisierungsstrategie ist, aber es nützt ja nichts. Verstehst du? Nee, weil zu dem Zeitpunkt, wo die das nicht machen und sie machen es nicht, müssen wir ja trotzdem irgendwie handeln. Ne? Mhm.
Also ja, einfach ist die Debatte definitiv nicht so, aber du musst sie halt einfach differenziert führen. Mhm. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, wir verbieten jetzt einfach die Smartphones. Oder ist uns einfach alles komplett egal, sondern die Frage ist, welche Akteure haben wir in diesem Feld? Das sind die Schulen, das sind die Ministerien, das ist aber auch die große Politik, sage ich jetzt einfach mal. Und die müssen sich für sich jeweils zu dritt fragen, was ist unsere jeweilige Verantwortung, die wir eben nicht delegieren können.
Du hast dich ja in die Debatte auch eingemischt oder misch dich in die eine oder andere Debatte rein. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage, die mir auch immer mal wieder gestellt wird. Wie kommt denn das eigentlich an, wenn jemand sozusagen aus diesem Bereich vielleicht auch Bildungspolitik kritisiert oder sich dazu äußert und kommentiert? Gibt es da Reaktionen?
Ja, da gibt's Reaktionen. Okay. Da gibt's Reaktionen in alle Richtungen, würde ich sagen. So, also die einen finden es gut, die anderen nehmen's zur Kenntnis, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und manchmal reagiert auch jemand tatsächlich.
Inwiefern?
Also ich versuche mal der Frage, mich anders zu nähern, weil ich glaube, dass ich da mit den ganzen Medien Sachen, die ich so mache, vielleicht auch nicht mehr so wahnsinnig repräsentativ bin für Elternvertreterinnen und Elternvertreter. Also du hast ja gesagt, ich habe meinen Blog, ich habe meinen Podcast, ich bin bildungsmäßig irgendwie ganz viel auf vielen Ebenen unterwegs. Ihr hattet mir vorab auch mal so ein bisschen die Frage skizziert, wie im Prinzip Politik zum Beispiel reagiert, wenn sich Eltern melden. Und da würde ich sagen, ist das schon mal ein ganz großer Unterschied, welche Eltern sich melden. Mhm. So, also das macht einen Unterschied, ob das die Eltern aus einer sozioökonomisch höheren Schicht sind, die sagen, wir wollen jetzt aber bitte nicht, so wie in Hamburg vor 10 Jahren oder wann das gewesen ist, dass die Grundschulzeit verlängert wird. Das war ja damals diese Diskussion, weil wir wollen ganz gerne unsere Gymnasien so, wie sie sind. Die wollen wir ganz gerne so beibehalten. Das macht dann Riesenwelle. Da tritt dann eine Bildungssenatorin zurück, da tritt dann ein Bürgermeister in Hamburg zurück. Das schlägt Wellen. Wenn du aber sagst, wir haben hier ein Problem mit Kinderarmut, 25% der Kinder in Berlin leben in Armut, dann hast du halt irgendwie ein Pfeifen im Walde, sagt man das so? Keine Ahnung. Wo dann halt die Reaktion irgendwie nicht ganz so groß ausfällt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist so meine Beobachtung, macht es einen Unterschied, ob Eltern sich melden oder ob Lehrkräfteverbände auf die Barrikaden gehen? Also Eltern werden da immer mehr gehört, erfahrungsgemäß.
Also ich meine, einerseits ist das frustrierend, auf der anderen Seite adressiert das ja auch in gewisser Weise dieses Problem der Vermittlung und des sich gegenseitigen Zuhörens. Ne? Weil wenn das tatsächlich so weitergehen würde, wie du es gerade gesagt hast, ne? Also ich sage etwas holzschnittartig, auf die AkademikerInnen wird gehört, auf die anderen halt nicht, dann wird natürlich diese Schere, die wir sowieso haben, immer größer. Und zwar die Schere auch zwischen den Kompetenzen. Ne? Wir haben zum Beispiel, was weiß ich, den Kompetenzrückgang im Digitalen. Da gab es eine Studie zu. Und wenn man da genau hingeguckt hat, es gibt gar keinen Kompetenzrückgang im Digitalen, sondern nur in bestimmten Schulformen. Ja. Mhm. Oder es gibt auch nicht, grundsätzlich können nicht 25% der Schülerinnen und Schüler nicht richtig lesen und schreiben, sondern innerhalb von bestimmten sozioökonomischen Schichten und so weiter. Ne? Und genau. Das muss ja adressiert werden. Das heißt, kann man ja sagen, im Umkehrschluss ist die Repräsentation dieser Gruppen auch nochmal besonders wichtig, weil sie vielleicht wegen Zeitmangel oder fehlendem mhm. Wissen und so weiter sich nicht selber melden können.
Definitiv. Aber das ist halt sehr, sehr schwierig, weil das liegt ja, also du hast ja die Probleme gerade beschrieben, aber dass da die Kompetenzen so ausfallen, wie sie ausfallen, liegt ja nicht an den Schulformen, sondern daran, dass wir die Kinder vorher segregieren.
Ja, ja, klar. Ja, ja, gut. Okay. So. Ja, ja, sicher. Klar.
Also diese Spaltung erzeugt ja nicht das Bildungssystem, sondern das Bildungssystem spiegelt diese Spaltung, die wir insgesamt in der Gesellschaft haben. Mhm. So. Ja, das führt dann natürlich dazu, wenn du halt Eltern und also Kinder und deren Eltern, die wirksam sein können, an bestimmte Schulformen segregierst, namentlich Gymnasien, und die vielleicht Schwierigkeiten haben in dem Bereich an die anderen Schulen, dann weißt du natürlich auch am Ende, wer wird gehört. Mhm. So, und wer findet in der Debatte statt? Und wer findet eben auch nicht statt? So, ja, und da müsste die Politik genauer hinhören, da müssten auch Elternverbände tatsächlich genauer hinhören. Aber das ist tatsächlich schwierig. So, also ich kann dir das zumindest sagen, aus der Berliner Sicht, mittlere Ebene, obere Ebene, du stellst halt fest, dass das auch in den Elternvertretungen so eine, ich sag jetzt mal, so eine Ehrenamtssegregation gibt. Mhm. So, naja, du hast dann halt überdurchschnittlich viele gymnasiale Eltern, also ich würde sagen, mehr Elternvertretenden in den oberen Gremien, die auf Gymnasien sind, als du vielleicht im Durchschnitt hast an den Berliner Schulen. Mhm. So. Und das spiegelbildliche, und das Spiegelbild dazu hast du natürlich auch. So. Und dann bekommst du so eine, also du bekommst einfach diese schiefe Repräsentation hin. Mhm. Und ich weiß aber auch nicht, wie du das einfach einfach aufgelöst bekommst.
Ja, zumindest solange diese Mehrgliedrigkeit besteht, ne?
Genau. Das ist ein guter Punkt, aber da würden wir jetzt wieder von Hölzchen auf Stöckchen kommen.
Ja, ich wollte es gerade auch sagen, so kleines Panorama. Wir haben ja einen relativ wilden Ritt gemacht von konkreten Fragen der Elternarbeit zu sozusagen dem etwas abstrakteren und auch gesellschaftlichen Bild. Innerhalb dieses Rahmens, du bist, ja, habe ich auch schon gesagt, sehr informiert. Kannst du den Zuhörenden noch irgendetwas ans Herz legen, vielleicht sogar in dem Bereich oder einfach was, was dich gerade interessiert in Bezug auf Hören, Lesen oder Sehen, was sie dann nochmal zusätzlich weiterbringen. Ich finde es, ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, es ist total interessant, dass diejenigen, die wirklich komplett durchhören, immer sagen, also die haben ganze Bücherlisten schon von oder Podcastlisten von dem, was hier so vorgeschlagen wird von den Gästinnen.
Also grundsätzlich würde ich sagen, das Buch, was du vorhin schon mal angeteased hast, von Aladin Elmar Falani, Kinder. Und ansonsten gibt es ein wunderbares Buch von Lisa Graf. Jetzt fällt mir dummerweise der Titel nicht ein. Aber
Abgehängt?
Das war, Abgehängt, genau. Sehr, sehr lesenswert.
Ja, kann ich absolut zustimmen. Übrigens, wer da mal reinhören möchte, Lisa Graf hatte ich auch in einer Podcast-Folge. Heute sprach ich mit Marco Fechner, Elternvertreter, Podcastmacher und Bildungsaktivist aus Berlin. Er setzt sich dafür ein, dass Eltern nicht nur zuschauen, sondern mitreden, mitgestalten und mitverantworten für eine Schule, die Vielfalt sichtbar macht und Mitbestimmung möglich. Vielen Dank, Marco, dass du heute da warst.
Bob, herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.